und herzlich willkommen bei Mindvolution, dem Podcast des Systemischen Netzwerks, einem Zusammenschluss systemischer Fachkräfte. Wir tragen mit Mindvolution dazu bei, dass psychische Gesundheit besprechbar und es selbstverständlich wird, Unterstützung in schwierigen Lebenslagen hinzuzuziehen. Du erfährst in unserem Podcast, dass es neben den klassischen Psychotherapieverfahren auch weitere Hilfsangebote gibt, die kurzfristig zur Verfügung stehen und zudem, welche Unterschiede es unter diesen insbesondere auch auf dem Coaching-Markt gibt. Unsere GästInnen lassen hinter die Kulissen ihrer beruflichen Praxis blicken und zeigen dir auf, wie Gesprächsprozesse ablaufen und wie wirkungsvoll systemische Prozessbegleitung sein kann. In Mindvolution erfährst du, wie vielfältig systemische Beratung, systemisches Coaching, systemische Therapie und Organisationsentwicklung ist. Wessen Stimme spricht hier zu dir? Mein Name ist Sandra Brauer. Ich bin die Gründerin des Systemischen Netzwerks und Gastgeberin unseres Podcasts. Viel Freude beim Zuhören. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Mindvolution Podcast Folge. Ich musste gerade schon ein wenig schmunzeln. Ich habe nicht damit gerechnet, dass dieser Podcast so ein hervorragendes Werkzeug ist, um meine Kollegen und Kolleginnen noch besser kennenzulernen. Weil gerade das Überwinden technischer Turbulenzen schweißt ja in gewisser Form zusammen. Das vielleicht nur so, sodass ihr ahnen könnt, wie vielleicht unsere Vorbereitungszeit gerade abgelaufen ist. Liebe Steffi oder liebe Stefanie, herzlich willkommen. Schön, dass du Ja gesagt hast zu einer Mindvolution-Aufnahme und ich freue mich sehr, dass wir heute mehr über dich erfahren werden. Schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Sandra, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich habe immer eine ganz große Frage zum Anfang und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder die andere auch sehr interessiert daran ist, die Antwort von dir zu erfahren, und zwar, wer bist du?
Ja, das ist wirklich eine umfassende Frage. Wer bin ich? Also ich bin erstmal Steffi Kirschenmann oder auch Stefanie Kirschenmann. Freundin nennen mich Steffi. Im beruflichen Kontext bin ich eher als Stefanie unterwegs. genau, ich bin, ich komme aus Frankfurt und habe aber einen Sehnsuchtsort. Der Sehnsuchtsort ist Hamburg.
Große Liebe. Danke dafür, dass es dein Sehnsuchtsort ist.
Genau, Hamburg ist mein Sehnsuchtsort. Genau, von der Profession her bin ich Diplom-Sozialpädagogin, habe psychosoziale Beratung im Master studiert und bin jetzt Inhaberin der Systemischen Praxis Frankfurt und biete Supervision, Coaching, psychosoziale Beratung, Organisationsentwicklung an. Und nebenbei bin ich natürlich Freundin, Tochter, Cousine, Nichte, Chormitglied, Musikliebhaberin, manchmal auch verrückte Abenteurerin. Wichtig ist mir auch lebenslang Lernende und ein absoluter Genussmensch.
Sehr
das
schön.
So in ganz, ganz kurzer Kürze, wer ich bin.
Danke. Wir haben so einige Brücken, über die wir, glaube ich, da gemeinsam gehen, was unsere Anteile anbelangt. Und ich finde es ganz schön, dass du es gerade so kommentiert hast, die verschiedenen Kontexte, in denen du dich aufhältst, auch zu erwähnen und kurz zu umreißen. Und vermutlich waren es immer noch nicht alle, weil wir meistens noch mehr so in uns tragen oder die Felder, in denen wir unterwegs sind. Danke dafür. Die Frage, die ich immer ganz gerne zu Beginn stelle, vielleicht auch gerade für Kollegen und Kolleginnen, die noch am Anfang ihrer Reise in Richtung Systemik sind, ist tatsächlich die, wie bist du zu dem geworden, die du heute ja bist, in diesem Fall mit der systemischen Brille oder auch von deiner Profession her gedacht. Kannst du dich noch an die Anfänge erinnern? Und vielleicht magst du auch sogar noch von deinem Ursprungsberuf ausgehen. Also was hast du studiert? Hast du eine Ausbildung vorher gemacht? Und wie bist du dann zu dem gekommen, wo du heute gelandet bist?
Ja, vielleicht muss ich sogar noch früher anfangen, nämlich mit meiner Schulzeit, die eine ganz große Katastrophe waren für mich.
Oh.
Also ich habe keine schöne Schulzeit gehabt und bin nach der 10. Klasse, also ich war auf dem Gymnasium und hatte überhaupt keine Lust und hatte überhaupt keine Motivation und das hat alles überhaupt keinen Sinn gemacht für mich. Und dann habe ich nach der 10. Klasse gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr und jetzt gehe ich einfach und mache das, worauf ich Lust habe. Und das war schon immer irgendwie der Bereich in der Arbeit mit Menschen. Also ich habe schon früh auch im Altenheim gearbeitet mit einem alten Menschen als Jugendliche. Und habe dann gesagt, ich möchte gerne Sozialassistentin werden, habe also mit der Pädagogik ganz, ganz mit der ersten Ausbildung angefangen, mit der Sozialassistenz, habe dann nach 2 Jahren eine Erzieherausbildung drangehängt, habe nebenbei noch im Rettungsdienst eine Ausbildung gemacht als Rettungssanitäterin, habe also viel mit Menschen zu tun gehabt und habe aber gemerkt, dass ich da noch nicht am Ende angekommen bin und habe mich dann sozusagen über alles hinweggesetzt, über alle Grenzen und habe angefangen, soziale Arbeit zu studieren. Mhm. Und habe da aber auch wirklich gemerkt, dass das für mich sinnstiftend war und mir große Freude bereitet hat, das ganze Studium. Und habe im Studium schon gemerkt, dass mein Herz so Richtung der Arbeit mit Pflegefamilien, Pflegekindern geht. Und habe dieses Ziel dann auch nach dem Studium weiter verfolgt und war dann tatsächlich ein Jahr in Hamburg und habe mit 4 Kindern zusammengelebt in einem Haus. Habe mich schon so ein bisschen, es war so ein angelehnt an Pflege, also eine Pflegefamilie, aber in einem professionellen Kontext.
Und dann war für mich irgendwie so, ist nochmal so deutlich geworden, dass ich da noch was brauche und habe dann mich entschieden, nochmal einen Masterstudiengang in psychosozialer Beratung zu machen mit dem Schwerpunkt systemische Beratung. Und im Verlaufe dieses Studiums wurden die Dinge viel klarer für mich und das war wie so ein Game Changer, ne? Auch so für meine Beratungstätigkeit. Beratung hatte plötzlich einen ganz anderen Stellenwert oder eine ganz andere Tragweite. Aber du hast dich gerade gemeldet, Sandra, sehe ich.
Ja, das war immer ein Vergnügen hier, weil unsere Hörenden das natürlich nicht sehen, aber ich mag diese analoge Hand sehr gerne. Und zwar ist mir so extrem aufgefallen, wie du dich auf deiner Lernreise entwickelt hast. Vor allem hast du uns ja vorhin kurz erzählt, dass dass Schule nicht ganz so schön war und du nach der 10. Klasse das quasi beendet hast für dich und dann ja deinen eigenen Weg gegangen bist. Und da dachte ich nochmal wieder so an diesen systemischen Grundgedanken, wie wichtig der Kontext halt für uns Menschen ist und dass du diese Erfahrungen sammeln konntest, in einem anderen Kontext vielleicht auch so etwas wie Lernfreude zu entwickeln. Also ich weiß nicht, ob die Lernfreude nie in der Schule vorhanden war, brauchen wir auch nicht weiter drüber zu sprechen. Aber das, was du dann so beschrieben hast, das zeigt für mich, dass da viel Lernfreude dann eben sich auch entwickeln konnte in einem entsprechend anderen Kontext. Und wie schön ist es bitte, diese Erfahrung gemacht zu haben, dass das eben möglich ist. Vielleicht hören uns ja auch andere Menschen zu, die möglicherweise gerade Kinder in der Schule haben, die ähnliche Herausforderungen eben mit unserem Schul- und Bildungssystem haben und die dann aber erfahren, ach Mensch, und bei der Steffi lief das doch auch dann irgendwann in einem anderen Kontext. Wie schön.
Ja, definitiv. Also das ist auch tatsächlich eine biografische Erfahrung, also berufsbiografische Erfahrung, die ich nicht missen möchte und die natürlich meine Arbeit ganz wesentlich auch beeinflusst ein Stück weit. Ne? So diese Erfahrung gemacht zu haben, dass sobald Dinge sinnhaft erscheinen, sie nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen und eine ganz andere Motivation und dann ungeahnte Möglichkeiten einfach auch für uns bereithalten oder auch für Menschen, die auch Rat suchen, zu mir kommen.
Mhm. Ja. Ja, da könnten wir uns, glaube ich, jetzt auch drin verlieren. Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich mit Annette im Podcast auch schon mal über Schule und Bildungssystem gesprochen habe. Ich glaube, es war die Folge mit Annette. Da könnten wir jetzt nochmal Bezug darauf nehmen, würde ich für den Moment parken. Aber gerade auf die Sinnhaftigkeit kann ich mir vorstellen, kommen wir bestimmt noch das ein oder andere Mal zurück. Mhm. Ich habe noch einen anderen Funken und zwar, als du uns jetzt erzähltest, dass du dein Studium in psychosozialer Beratung begonnen hast und dort auch der Schwerpunkt auf systemischer Beratung lag, hast du geahnt, worauf du dich da einlässt? Also war dir schon bekannt, was eigentlich systemische Beratung ist oder klang das für dich einfach ganz cool?
Nee, tatsächlich war es in dem Moment, als ich in den Beruf der Fachberaterin für Pflegeeltern, Erziehungsstellen eingestiegen bin, ist mir dieser Begriff, also damals war es für mich nur ein Begriff der systemischen Arbeit, der systemischen Haltung, öfter begegnet bei meinen KollegInnen. Und ich habe mich immer gefragt, was ist das denn? Ne? Und teilweise habe ich dann auch so Wirkzusammenhänge gehört, erfahren, die doch irgendwie Lust gemacht haben, da mehr drüber zu erfahren.
Okay. Und das heißt, im Studium war die systemische Beratungsausbildung schon Bestandteil oder wie war das damals bei dir?
Genau, also es war zweigliedrig sozusagen. Es war einmal ein theoriegeleitetes Studium und der praktische Anteil, der vergleichbar ist mit einer systemischen BeraterInnen-Ausbildung. Und die dann letztendlich auch im Anschluss zu der DGSF-Zertifizierung geführt hat.
Ja, schön. Tatsächlich denke ich auch gerade darüber nach, weil du ja schon erzählt hattest, du hast schon geahnt, was es sein könnte, warst aber trotzdem auch noch so ein bisschen neugierig. Wie würdest du heute das anderen beschreiben, beziehungsweise ich habe da ja immer meinen Lieblingsprotagonisten, das Marsmännchen. Wie würdest du quasi einem Marsmännchen oder einem Menschen vom Mars erklären, was systemische Beratung ist oder was systemisches Denken bedeutet?
Ja, ich habe schon vermutet, dass die Frage kommen wird. Genau, und hatte mir vorher schon überlegt, wie könnte man das machen? Und mir sind so zwei Wege eingefallen. Ich glaube, der erste Weg, der gefällt mir ganz gut. Ich würde, glaube ich, mit diesem Marsmenschen schon in einen Prozess starten. Und zwar würde ich das Marsmännchen fragen, wie es denn, welche Eindrücke es denn hier auf der Erde gewonnen hat und wie die sich unterscheiden zu den Eindrücken, die es mitbringt vom Mars. Und würde dann im Weiteren nochmal die Frage aufwerfen, was denkst du, wenn du zurückfliegst auf deinen Planeten, wie wird sich für dich die Wahrnehmung deines bisherigen Lebens dort verändern? Und welchen Einfluss könnte das möglicherweise auch auf deine Mitmarsmenschen haben? Wie wird sich euer Leben auf dem Mars verändern? Und was denkst du, wie sich das jetzt hier auf der Erde verändern wird? Weil ich weiß ja jetzt auch, wie das Leben auf dem Mars sein kann oder wie du das so wahrnimmst. Das macht mich schon auch ein bisschen neugierig. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich da andere auch noch mit beeinflusse, mit dieser Idee, wir könnten doch alles dafür tun, um mal einen Gegenbesuch zu starten. Und das würde ich ein bisschen herausarbeiten und würde damit mit diesem Kern des gegenseitigen Einflussnehmens meine Arbeit ein Stück weit erklären, als Basis, genau. Die andere Idee war nochmal, aber da habe ich zu wenig astrologische Kenntnisse. Ich würde vielleicht nochmal die Frage stellen, was denkst du denn, was passieren würde, wenn eine höhere Macht den Mars gegen unseren Mond austauschen würde? Was würde denn dann mit unserem Sonnensystem passieren? Oder ne, was würden da vielleicht für Probleme auftauchen? Was würden da vielleicht auch für Chancen entstehen? Was würde denn mit dem Sonnensystem passieren? Und wie könnte man das möglicherweise dann auch wieder in so ein Gleichgewicht oder wie könnte das System sich selbst auch wieder in so ein Gleichgewicht bringen? Aber da bin ich astrologisch noch nicht so fortgebildet, dass ich das irgendwie näher ausführen könnte.
Oder genau. Auch astronomisch, ne?
Also astronomisch, ja.
Yes, genau. Ja. Und ich finde, bei beiden Fragen merkt man halt, auch bei deinen, ja, wie du da rangehen würdest, wie komplex denn doch im Prinzip auch dieses systemische Denken ist. Also ich finde, man kann es gar nicht leicht erklären, sondern es ist viel, viel mehr als halt einfach nur eine Methode der Gesprächsführung. Und wir versuchen ja auch mit dem Podcast ein bisschen aufzuklären, was es eigentlich ist. Ich habe jetzt gerade schon die Neugierde gehört. Ich habe die Wirklichkeitskonstruktion rausgehört. Ich habe den Perspektivwechsel rausgehört. Ich habe viele Fragen gehört, die, glaube ich, auch sehr typisch für uns sind. Systemische Fragen als Kategorisierung zusätzlich zu offenen und geschlossenen Fragen. Und das Ganze ist aber ja eher Ausdruck unserer Haltung, wie wir auf Menschen und eben auch Systeme blicken, ne? Dass alles miteinander zusammenhängt. Das vielleicht auch dazu. Ich habe dich ja vorhin ganz frech unterbrochen, als du von deiner Reise zur Systemik berichtet hast. Und ich vermute mal, dass wir ja zwischen dem psychosozialen Studium und heute keinen luftleeren Raum hatten, sondern dass es da ja auch noch Entwicklungsschritte gab. Wie war dieser Weg von damals, also als du diese Entscheidung da getroffen hast, das Studium aufzugreifen, bis zu deiner heutigen Tätigkeit als systemische Supervisorin? Wie kannst du uns das so zusammenfassend nochmal beschreiben? Wie war der Weg dahin?
Ja, ein sehr bewegter, würde ich sagen. Bewegter Weg mit vielen, vielen Erfahrungen, die ich sammeln konnte. Genau, ich habe dann nach dem Studium bei dem gleichen Arbeitgeber bin ich in eine Leitungsposition gerutscht und habe da das erste Mal so ein Stück weit Leitungserfahrung gemacht, die allerdings für mich in dem Moment jetzt erstmal nicht so gut waren. Ich bin da das erste Mal auch mit dem Thema der eigenen Werte in Bezug auf die Werte des Arbeitgebers gekommen und habe dann irgendwann gemerkt, das passt nicht zusammen und habe dann für mich den Schritt gewagt und habe nach einigen Jahren gekündigt und bin dann in eine nächste Leitungsstelle, auch wieder im Bereich Pflegekinder, Adoptionsvermittlung und habe da ganz, ganz tolle erste Jahre gehabt, wo ich wirklich mich als Leitungskraft so wirkungsvoll gefühlt habe und und das ist auch eine ganz wichtige Erfahrung gewesen, die ich auch in meine jetzige Arbeit mitnehme, wo ich Vorgesetzte hatte, die mir einen Rahmen gegeben haben, in dem ich mich ausprobieren konnte und in dem ich innovativ sein konnte. Und genau, das war alles so in der Zeit vor Corona. Dann kam Corona mit einem harten Schnitt, auch mit einem Wechsel in den Hierarchieebenen und damit also eine gesellschaftliche Veränderung, ne, die wir ja alle am eigenen Leib gespürt haben, personeller Wechsel. Und damit war sozusagen das, was mich so motiviert hat und was mich, was mir so einen Sinn gegeben hat, in meiner Arbeit plötzlich nicht mehr vorhanden. Und es war so ein schleichender Prozess und irgendwann bin ich da auch wieder an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, hier passt was gerade nicht für mich. Ich habe parallel ein eigenes Coaching gehabt und bin da so unendlich dankbar für diesen Coach, den ich damals hatte, weil der mich da wirklich auch auf dem Weg begleitet hat, ein Stück weit zu sagen, okay, das passt irgendwie für mich nicht mehr. Und was kann denn die Alternative sein? Jetzt war ich ja schon ziemlich weit in meiner Karriere vorangeschritten und in der sozialen Arbeit gab es eigentlich für mich kaum mehr Alternativen. Also ich war eine absolut Fachkraft im Bereich Pflegekinder es gab für mich eigentlich gar keine Perspektive, bis dann der Coach mich auf das Thema Supervision brachte und dachte so, sie bringen eigentlich alles mit von ihrer Biografie, von ihrer beruflichen, was es braucht, von ihrer Haltung. Haben Sie mal darüber nachgedacht? Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe die Ausbildung gestartet und berufsbegleitend. Und damit hat sich immer weiter so ein Weg auch gezeigt für mich, der dann letztendlich dazu geführt hat, dass ich meinen Job gekündigt habe und mich selbstständig gemacht habe. Das ist jetzt 3 Jahre her, 2,5. Und heute kann ich sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Genau, und und so bin ich jetzt Inhaber einer systemischen Praxis Frankfurt. Und ich bin hier im Rhein-Main-Gebiet unterwegs in unterschiedlichen Einrichtungen, Organisationen. Ja.
Ja, ich, genau. Ich habe gerade noch den Funken der Passung im Kopf, also Passung oder Nichtpassung. Und ich würde da gerne mal noch kurz den Fokus drauf lenken, den Spot auf die Passung, weil es, glaube ich, ganz häufig mit viel Enttäuschung in der Welt da draußen zusammenhängt, wenn wir feststellen, egal auch von welcher Seite aus, ob aus Angestelltenperspektive, aus Führungskraftperspektive, aus Organisationsperspektive, dass es eben nicht stimmig ist. Und wenn wir aber da mal systemisch drauf schauen oder vielleicht auch eher sachlich, ist doch die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass es eben keine Passung gibt, weil Menschen und Systeme eben sehr komplex sind und auch so verschieden. Und es finde ich oftmals ein Wunder, dass man in einem Bewerbungsprozess feststellt, okay, es könnte funktionieren. Und das ist dann faktisch auch so. Und das, was wir an Informationen im Vorhinein ausgetauscht haben, stimmt mit der Realität überein. Und vielleicht auch die Informationen, die nicht mitgegeben wurden, sind trotzdem okay. Und man landet in einem System, in dem es stimmig ist. Wenn wir aber vielleicht so mit dieser Haltung der Neugierde daran gehen und sagen, ich habe mich bemüht, viel von mir mitzugeben. Ich habe mich bemüht, viele Informationen zurückzubekommen. Und wir glauben, dass es stimmen könnte, dass wir miteinander gut arbeiten. Also System 1 passt zu System 2 und ne, mit dieser ganzen Komplexität. Und wir dann auf diese Reise gehen im Ankommensprozess in einer neuen Tätigkeit, dass wir dann vielleicht auf dieser Reise erkunden, wie dieses neue Land so ausschaut und ob es wirklich stimmig ist mit unseren Hypothesen, die wir anfangs gebildet haben. Und wenn wir das so anerkennen, dass es eher überraschend ist, dass es passen könnte und es gar nicht überraschend ist, dass es nicht passt, dann brauchen wir vielleicht gar nicht mehr so viel Enttäuschung in uns zu tragen, wenn manche Arbeitsbeziehungen eben dann auch wieder aufgelöst werden müssen. Und dann ist auch niemand mehr schuld. Ich finde, auch da tragen wir, wenn wir das Systemische so in uns bewahren, auch in solchen Momenten, tragen wir dann vielleicht auch nicht mehr diese Schuld und Schuldzuschreibung in uns, sondern können vielleicht auch sagen, ja, es ist halt einfach nicht stimmig. Wir haben die Systeme überprüft auf Passung, ist nicht stimmig und wir können uns auch wieder voneinander verabschieden. Also wir müssen da nicht tief eintauchen, aber das vielleicht nur so als Teilen einiger Gedanken dazu.
Ja, und letztendlich kommen ja dann aber uns verschiedene Dinge in die Quere, ne? Zum Beispiel Sicherheitsgefühl oder eine Idee von einer Sache, wie sie, wie ich sie mir vorstelle, ne? Wie es genau wie es richtig ist, genau wie es sein soll und der unbedingte Wille, andere Menschen zu verändern zu wollen, ne? Und den Fokus sozusagen zu verlagern von sich selbst auf das Außen. Und das, ich glaube, dass das uns Menschen auch ein Stück weit mit in die Wiege gelegt wird, habe ich manchmal so den Eindruck. Aber klar, ich meine, wenn wir mit einer anderen Grundhaltung rangehen würden, dann würde sich, wer weiß, was sich dann auch an unserem Sicherheitsgefühl verändern würde. Ja, also wenn das so ein gesellschaftlich stimmiges Bild wäre, dann wäre mit Sicherheit ganz viel möglich und ganz viel Zufriedenheit auch möglich in Arbeitskontexten.
Ja, und gleichzeitig, das, was du gesagt hast, dieses, dass ich eine gewisse Überzeugung in mir trage, also ich entweder als Alleinige oder ich als System, wir ein gewisses Verständnis in uns tragen, wie es eben richtig ist. Wenn wir das eben nicht in uns tragen würden, dann wird ja auch gar keine Veränderung entstehen.
So also ist es, ja.
Genauso gerade, ne? Also mit so einer gewissen idealistischen Überzeugung, vielleicht manchmal auch übrigens nicht idealistisch, sondern eher kapitalistisch geprägt. Also ich bin ja eher in Wirtschaftskontexten unterwegs, die für Sozialen, daran denke ich gerade, dann könnten wir natürlich ins Gespräch gehen und in die Diskussion, was ist hier richtig und was ist falsch, aber dann geht natürlich vielleicht auch etwas Neues, weil man sich ja auch nicht inspiriert. Und dennoch vielleicht diesen Gedanken zu bewahren, dass es eben kein richtig und falsch gibt, sondern nur eine neue Perspektive, an der man lernen kann, könnte vielleicht so manche Spannungen dann halt auch anders auflösen.
Ja, das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich in der Leitungsposition gemacht habe, dass es schön ist, wenn man gemeinsam in eine Suchbewegung geht. Also wenn man gemeinsam Visionen entwickelt. Ja. Und wenn man gemeinsam Wege hin zu so einer Vision gestaltet und immer mal wieder, ne, also das betrifft, ist ja ein bisschen auch das, was du gerade beschrieben hast, aber immer wieder auch überprüft, sind wir gerade noch auf dem richtigen Weg hin zu unserer Vision oder müssen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle was verändern. Das hat dann eher was von Abbau von Hierarchien zu tun und eher ne, sich nochmal so auch auf Augenhöhe zu begegnen und gemeinsam was zu schaffen, gemeinsame Wirkmomente auch zu erleben und zu feiern.
Wirkmoment ist auch so ein schönes Wort. Ich lerne heute viele neue Worte. Die Suchbewegung habe ich mir gerade schon gemerkt und die Wirkmomente gefallen mir auch sehr gut. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Was meinst du nach der ganzen Reise, die du jetzt ja gerade mit uns geteilt hast und die bestimmt so diese Auf und Abs in sich getragen hat, würdest du dich heute als Systemikerin bezeichnen?
Ich glaube, ich würde mich, also ich würde mich eher als systemisch denkend, suchend, versucht zu agierend bezeichnen. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt als Systemikerin bezeichnen würde, habe ich so einen Widerstand, weil ich das Gefühl habe, dass das eine Festschreibung wäre. Und das ist ja eigentlich sehr antisystemisch, in meinem Verständnis. Entschuldigung. Und deswegen würde ich, ja, ich glaube, ich würde mich eher als systemisch suchend und systemisch denkend bezeichnen.
Das ist spannend. Das ist total spannend, dass du das gerade so beschrieben hast. Hat bisher auch noch keiner oder keine in der Form gemacht. Und für mich beinhaltet tatsächlich aber der Begriff des Systemikers oder der Systemikerin diese Gelassenheit, nicht immer perfekt zu sein. Also somit würde ich weiterhin mit dieser Zuschreibung agieren, also ich persönlich jetzt, und würde mich vielleicht auch als solche beschreiben, ohne dass ich da nicht irgendwie diesen, ich sag mal, Gummibandraum hätte, wo es manchmal halt auch zu lösen ist. Mhm. Also vielleicht einfach mit diesem Tendenz, so zu denken. Und das ist für mich quasi die Begriffsübersetzung.
Ja, aber so siehst, ne, es gibt da so unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich glaube, wenn du meine Freunde fragen würdest, die würden dir vielleicht eine andere Antwort geben.
Ja, also, was würden die denn sagen?
Also ich glaube, die würden schon sagen, ich bin durch und durch Systemikerin. Die sind manchmal nämlich ganz schön genervt von mir, wenn sie nämlich eine Freundin suchen, wo sie sich einfach mal wirklich alles von der Seele reden können und in einer Freundin ein Gegenüber finden wollen, was mit ihnen schimpft und sie bestärkt in ihrer Wahrnehmung und sie dann aber auf eine systemische Supervisorin oder auf eine systemische Beraterin treffen, die dann versucht, nochmal andere Perspektiven einzunehmen. Da sind sie doch schon manchmal sehr genervt und dann höre ich dann schon auch so Sätze wie, na, sind wir wieder auf der Metaebene unterwegs? Ich grüße an der Stelle Sebastian. Genau, aber das ist auch ganz schön, weil so dieses Feedback dann auch zu bekommen, aber das ist schon auch, ne, ich finde, also mir fällt es schon manchmal schwer, dann auch diesen Blick mal auszuschalten. Es geht einfach nicht, der gehört einfach zu mir. Deswegen würden meine Freunde wahrscheinlich sagen, ich bin Systemikerin, ja. Ja,
ich finde, daran erkennt man halt auch nochmal mehr, also Mann, wir alle, dass es eben nicht nur um einen Ansatz in der Gesprächsführung und um Methodik geht, sondern eben um Haltung und gewisse Werte. Und die lassen sich ja auch nicht von uns als Privatpersonen dann lösen, sondern die sind dann halt drin. Ich sage immer, ich glaube, die systemische Beratungsausbildung war damals wie Gehirnwäsche, und aber mit positiver Absicht. Also es hatte keine Nebenwirkungen in der Form, außer solche, die du gerade beschreibst, sind mir natürlich auch sehr bekannt. So dieses, ich wollte mich gerade einfach nur beschweren. Kannst du mich einfach mal mit mir? Ach so, sorry. Ja, okay. Aber nee, Moment, sorry, ich kann das nicht bewerten. Das wäre voll unfair. Und dann geht's halt los, ne? Und das auf jeden Fall kommt mir sehr bekannt vor.
Ja.
So viel zu Nebenwirkungen, wenn man mit uns befreundet ist.
Ja. Aber das Spannende ist ja dann wirklich auch nochmal so diese Frage der systemischen Haltung. Ne? Ich habe lange, ich kann mich erinnern, während des gesamten Studiums habe ich mich so schwer getan mit diesem Begriff der systemischen Haltung. Ich habe immer gesagt, was ist denn jetzt diese Haltung? Was ist es denn? Also ich habe es, und irgendwann in der Arbeit ist es mir dann bewusst geworden, was es ist. Mhm. Und ich glaube, also ich würde jetzt mal sagen, ich konnte das rational erstmal nicht verstehen. Ich musste das fühlen und ich musste das in der Arbeit sozusagen erkennen.
Ja, ging mir auch so. Ich brauchte auch ein bisschen. Ich war so nervend in der Weiterbildung. Ich habe die ganze Zeit meine Lehrdozentin immer genervt mit, ich brauche mehr Methoden. Und sie hat immer sehr freundlich gelächelt und mich auch beinahe ausgelacht, weil ich dachte, okay, warum macht sie das? sagt sie, ja, ist ja gut. Wird schon. Was meint sie denn jetzt? Und nach der Weiterbildung, sogar erst nach Abschluss, habe ich dann gedacht, ach so, ja, jetzt habe ich es dann langsam verstanden, in welche Richtung das geht. Und dann braucht es nochmal, also so ein ähnlicher Prozess wie bei dir, bis ich es dann auch formulieren konnte. Und heute ist, glaube ich, etwas, weil wir es eben ja leben oder vielleicht auch immer wieder dann auch erleben, dass wir es dann vielleicht auch leichter endlich zusammenfassen können. Vielleicht kannst du den Menschen da draußen, die möglicherweise noch nichts von systemischer Supervision gehört haben, kurz erklären, was du da eigentlich so machst und was eine systemische Supervisorin, so wie du es auslebst, halt so tagtäglich eigentlich tut. Das wäre sehr nett.
Mhm. Ja, also systemische Supervision prinzipiell ist ja erstmal eine Methode, die angewandt wird, um einen Qualitätsstandard zu halten oder die Qualität der Arbeit zu sichern. Es gibt unterschiedliche Formate von Supervisionen. Es gibt einmal die Fallsupervision. Da geht es darum, das eigene fachliche Handeln in komplexen Fallgeschehen zu beleuchten. Also Fallgeschehen in dem Setting, in dem ich mich bewege, dreht sich häufig um den BeraterInnen oder professionellen Kontakt zu Klienten und Klientinnen. Genau, das ist die Fallsupervision. Häufig kommen Teams mit dem Anliegen, wir wollen verstehen, wie wir jetzt weiter vorgehen in Fällen. Wir wollen die Zusammenhänge verstehen. Wir wollen das Sinnhafte verstehen in Verhaltensweisen. Oder aber auch so die Frage, wir fühlen uns so ohnmächtig, wir wissen gar nicht weiter. Ne? Mhm. So, das sind häufig so Ideen beziehungsweise Aufträge. Und dann gibt es die Teamsupervision. Das geht eher so ein Stück weit in Richtung Teamentwicklung, wo sich Teams an mich wenden, die Teamdynamiken wahrnehmen, die für sie belastend sind im Alltag. Mhm. Und wo sie sich einfach, also da gibt es so belastende Momente, die sie gerne auflösen möchten, beziehungsweise verstehen wollen. Oder es gibt Teams, die gerade ganz neu zusammengewachsen sind, die genau, wo es wirklich darum geht, wie wachsen wir als Team zusammen, wie entwickeln wir gemeinsame Ziele, wie bauen wir gute Kommunikationsstrukturen auf, solche Themen. Das ist eher so die klassische Teamsupervision. Wobei ich häufig auch sage, wenn ich angefragt werde, beispielsweise für Fallsupervision, dass das eine ohne das andere nicht geht. Mhm. Ne, also das heißt, in einer Fallsupervision geht es auch immer um Teamdynamiken und Haltungen, die in Teams gelebt werden oder in Organisationen gelebt werden. Und in Fallsupervisionen geht es auch nicht darum, Fälle zu bearbeiten, sondern da geht es für mich als in meiner Rolle als Supervisorin hauptsächlich darum, die Person, das und der Professionellen in den Blick zu nehmen und deren Handeln im Fallkontext, im Fall verstehen. Und das ist manchmal so ein bisschen Aushandlungsprozess mit den Supervisanten und auch ein Stück weit Auftragsklärung am Anfang. Ne? Also wo wollen sie denn eigentlich hin? Was wollen sie denn erreichen? Mhm. Was brauchen sie für Erkenntnisgewinne, um weiterzukommen? Mhm. Und das sind sehr spannende Prozesse. Genau. Also das sind so diese zwei Unterschiede. Dann gibt es natürlich noch so das Thema Organisationsentwicklung, wo es auch ein Stück weit darum geht, sich Strukturen und Prozesse anzuschauen, Funktionalität sich anzuschauen, Wirkmechanismen sich anzuschauen auf Dynamiken innerhalb der Organisation, auch in Teams und gemeinsame Visionen zu entwickeln und Wege dorthin. Und ich glaube, die Lena, Ich glaube, die Lena hat ja im letzten Methodengezwitscher auch von Lego Serious Play. Lena. Und das wende ich auch total gerne an. genau, die Methode des Lego Serious Play ist da, also gerade in Teamentwicklungsprozessen, aber auch Organisationsentwicklungsprozessen, ganz, ganz tolles Tool.
Ja, ja. Ich finde es ganz cool, was du gerade zur Teamsupervision gesagt hast und halt auch der Bezug zur Organisationsentwicklung oder den Blick auch auf die Organisation zu werfen. Da stelle ich auch immer wieder fest, also manchmal fragen mich Menschen für einen Teamentwicklungsprozess an. Manche nennen es Supervision, manche nennen es Retrospektive. Und klar geht es dann erstmal um die Auftragsklärung. Was wünscht ihr euch eigentlich? Was braucht ihr? Bei mir ist es dann schlussendlich egal, wie wir es nennen. So, das ist so meine Haltung dazu. Inzwischen, das hat sich ein bisschen entwickelt. Und das, was, glaube ich, gut ist, wenn man uns als Externe bucht, dass wir natürlich den Außenblick haben und vielleicht auch gerade diese systemische Brille sehr nützlich ist, um den Gesamtzusammenhang in der Organisation zu kennen oder zu erkennen oder meinen zu erkennen und das vielleicht als Hypothese auch reinzubringen. Das stelle ich immer wieder fest. Das ist auch eine Form von Unterstützung im Systemblick ist, der dann halt hilfreich sein könnte, um eben diese Dynamiken nicht nur zu erkennen, sondern mit denen einen Umgang zu finden und da zu gucken, und wie gehen wir halt in diesem Rahmen vor, sodass wir gut miteinander arbeiten können, ne?
Ja. So. Ja. Genau, da geht es häufig auch so um diese Fragen, ne? Welche der benannten Schwierigkeiten oder Themen, also was steckt da drinne? Was können wir verändern? Was können wir aktuell als Einzelperson oder auch als Team verändern? Wo können wir Einfluss nehmen? Und wo können wir nichts verändern, weil es einfach die Vorgabe ist? Mhm. Und das hat häufig schon einen sehr, sehr entlastenden Moment.
Ja.
Ne, das auch nochmal so zu sortieren und zu schauen, was beeinflusst denn hier in der Organisation was? Und drehen wir uns weiter in der Abwärtsspirale der Emotionen und des Ohnmachtsgefühls, oder gucken wir, wo können wir denn tatsächlich auch wirksam werden? Und wo müssen wir aber auch tatsächlich dann sagen, ja, da stecken wir keine Energie rein.
Mhm.
Und daran arbeiten wir uns nicht ab.
Ja. Mir ist noch bei der Beschreibung der Fallsupervision in den Sinn gekommen, also zumindest die Frage in den Sinn gekommen, wie bekommst du es hin, nicht in so eine Fachexpertenrolle zu kommen, oder bist du manchmal dann doch und weiter die supervidierende Rolle halt einzunehmen? Wie geht
Ja, das ist das lebenslange Lernen, würde ich sagen. Genau, das ist auch ein spannendes Thema, weil die meisten Gruppen, Teams, die mich anfragen, fragen mich auch an aufgrund meines Expertenstatuses. Und ich gebe dann immer auch zu bedenken, dass das auch einen Nachteil hat, nämlich dass ich da auch möglicherweise einige blinde Flecken habe, weil ich Dinge gar nicht mehr in Frage stelle, weil die für mich so selbstverständlich sind. Zu deiner Frage, natürlich habe ich auch Verführbarkeiten in dem Bereich.
Schöne Formulierung.
Und genau, ich bin da verführbar, das weiß ich auch, und ich habe da auch, weil ich es weiß, läuft das auch immer mit. Und trotzdem ist es manchmal so, dass ich das Gefühl habe, jetzt ist vielleicht eine richtige Stelle oder auch ein richtiger Moment gekommen, um eine Idee anzubieten. Und wir wissen ja aus der systemischen Systemtheorie, dass man Systeme nicht verstören, also man kann sie in Bewegung bringen, aber man kann sie nicht verändern. Und das ist sozusagen der Grundgedanke dabei, warum ich manchmal auch Vorschläge reinbringe. Weil ich denke, wenn es passt, nehmen Sie es, ne? Nehmen Sie es, können Sie es nutzen für sich. Wenn es nicht passt, dann verwerfen Sie es wieder. Mhm. Und so formuliere ich das auch ein Stück weit.
Ja.
In der Ausbildung war das ja absolutes Tabu. Ne? Also, auf keinen Fall Ratschläge oder Tipps reingeben. Damit habe ich lange gehadert, gerade auch aufgrund meines Fachexpertenstatuses. Aber das bin nicht ich, und ich habe gemerkt, ich muss auch authentisch sein, und ich muss mich an der einen oder anderen Stelle auch, darf ich auch gnädig mit mir sein.
Ja, zwei Gedanken.
Und manchmal ist es auch wirklich hilfreich, ne? Und
Ja, vielleicht zwei Gedanken dazu, die mir da durch den Kopf gehen. Die eine ist tatsächlich die Angebotshaltung. Also so habe ich das damals auch gelernt, dass, also sogar in der Weiterbildung gelernt, dass es okay ist, mal ein Angebot reinzustellen, was vielleicht auch in diese Richtung geht. Und gleichzeitig oder auf der anderen Seite, wenn halt das Expertentum so stark gefordert wird oder man so diese Sehnsucht aus der Gruppe spürt, so sie muss jetzt vielleicht auch die Heilsbringerin sein oder muss unbedingt die Antworten geben, die wir suchen, dann sofort die Schlüsselfrage zurückzustellen, was würde sich denn verändern, wenn ihr oder wenn sie von mir jetzt die Antwort bekämen. Ne, das ist ja immer so unser Trick, dass wir ja gerne dann in solchen Momenten einfach eine Frage wieder zurückwerfen und sagen, und wozu ist es wichtig, dass sie genau von mir in diesem Moment halt diese Antwort bekommen. Und bringt man ja auch wieder Bewegung rein und geht halt immer wieder auf die Selbstverantwortung. Und vielleicht nochmal für diejenigen, die noch so in den Anfängen stecken und möglicherweise gerade ganz neugierig zuhören. Ich habe mal gelernt, dass das höchste Gut quasi, also das, was wir immer anstreben, die Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeitsstärkung des Klienten, der Klientin oder eben der Gruppe ist. Und das quasi, wenn das unser Leitmotiv ist, dann dürfen wir natürlich gar keine Ratschläge eben geben, weil wir dann halt unser wichtigstes Ziel quasi selber torpedieren. Und wenn wir aber ein Angebot machen, dann würden wir ja gleichzeitig mitgeben, aber ich sehe, dass du dich entscheiden kannst. Also du wirst halt deine Wahl für dich treffen. Und dann finde ich, ist es auch ein leichtes, manchmal mit dieser Verfügbarkeit vielleicht dann auch einen Umgang zu finden. Trotzdem sind wir aber auch Menschen, ne? Das darf man ja auch mal vergessen.
Ja. Ja, und ich denke, gerade auch im Bereich der Supervision und also entwickle ich immer mehr auch meine eigene, ne, so meinen eigenen Stil. Und dazu gehört ja einfach auch das, was ich schon mitbringe. Das, meine Persönlichkeit, meine berufliche Biografie, auch meine private Biografie im Übrigen. Und ich glaube, wenn man Teams fragt, das frage ich ganz gerne so am Anfang von Supervisionsprozessen, welche Erfahrungen sie mit Supervision gemacht haben, ne, was sie gerne in unseren Prozess mehr mitnehmen wollen, was sie vielleicht auch woanders lassen wollen. Da merke ich einfach immer wieder, dass alle Supervisoren ganz, ganz unterschiedlich arbeiten und ganz unterschiedlich sind. Und das ist auch so ein Thema, das war auch so ein Prozess in mir selbst, ne, sozusagen, ich darf meinen eigenen Stil entwickeln. Und da gehört eben auch dazu, ab und zu mal einen Lösungsvorschlag anzubieten. Wenn ich merke, dass das Team vielleicht da auch oder ich auch nicht die richtigen Fragen stelle, weil weiß ich ja auch nicht. Ne? Also dass das Team auf jeden Fall nicht weiterkommt im Prozess. Und da habe ich schon erlebt, dass das teilweise auch nochmal einen Perspektivwechsel auch ermöglichen kann. Ja.
Und ich weiß, das ist jetzt, was ich gleich als Frage formulieren werde, nicht immer so leicht zu beantworten. Dennoch versuchen wir ja auch, uns manchmal abzugrenzen, vielleicht auch manchmal voneinander. Aber natürlich haben wir auch Brücken, über die wir gemeinsam gehen. Du hast selber schon gesagt, dass so eine Teamsupervision manchmal auch als Teamentwicklung gedeutet werden könnte. Und ich finde, wir sind dann ganz schnell auch beim Begriff Teamcoaching. Somit, wie würdest du heute mit deinen Erfahrungen oder mit dem, was du auch gelernt hast, Coaching und Supervision unterscheiden? Also ist die Unterscheidung für dich oder wie nah ist es? Also ich schwanke selber immer, ne? Ich habe auch immer noch nicht die perfekte Formulierung für mich gefunden und übe permanent immer wieder. Somit würde ich gern zusammen mit dir gerade üben wollen.
Ja. Ja, es ist ja nicht nur Supervision und Coaching, sondern es ist ja auch noch Beratung, ne? Also diese Abgrenzung finde ich auch total schwierig. Ich habe mir irgendwann mal das so zu erklären versucht, also in meiner Position, die ich einnehme, also zu meinen Coaches, zu meinen Supervisanten, zu meinen Klienten und deren Problemen. Also das heißt, bei der Supervision würde ich, wenn man sich diese drei Punkte vorstellt, also Problem, Supervisanten, Supervisorin, würde ich mich hinter den Supervisanten beziehungsweise vielleicht auch ein Stück weit über den Supervisanten sehen in meiner Positionierung mit Blick auf die Supervisanten in deren professionellen Handeln dem Problem gegenüber. Beim Coaching würde ich mich eher so sehen, dass die Coaches und ich von unterschiedlichen Seiten auf das Problem schauen, auf das Beschriebene. Also, dass wir sozusagen unterschiedliche Perspektiven einnehmen und auch in so einer Suchbewegung sind, um das Problem irgendwie ein Stück weit nochmal aus unterschiedlichen Perspektiven zu beschreiben und so möglicherweise auch zu einer Lösung zu kommen. Also das heißt, das Sinnhafte auch in dem Problem zu suchen, um dann erste Schritte zu gehen oder zu überlegen, was könnte hilfreich sein. In der Beratung würde ich mich, glaube ich, eher in der Positionierung neben dem Klienten sehen und mit dem Klienten aus dessen Lebensrealität auf das Problem schauen. Und aus dessen Lebensrealität vielleicht auch gemeinsam nochmal so um das Problem rumzuwandern, aber immer an der Seite des Klienten, um da so ein Stück weit auch nochmal eine andere Rahmung hinzubekommen. Und ich bin da tatsächlich auch eher nochmal in der Suchbewegung beim Klienten, um dazu für eine Entlastung auch sorgen zu können. Mhm. Also wird das deutlich?
Ich denke schon. Also es ist halt ein Bild, ne, was du gerade skizziert hast. Mhm. Ich sehe die Unterschiede in deiner Bildbeschreibung und merke, natürlich könnte ich sofort mit dir mein Bild teilen. Das macht, glaube ich, an dieser Stelle gar keinen Sinn, weil wir halt so viele verschiedene Deutungen da draußen in dieser Welt haben, dieser Begriffe. Und ich glaube, deswegen ist es manchmal halt auch so schwer für Menschen nachzuvollziehen, wozu wir jetzt gerade gut ansprechbar sind. So.
Also ja, vielleicht kann ich das nochmal ein bisschen auch ergänzen. Also ich glaube, im Coaching würde ich sagen, ist die Positionierung direktiver. Ne, weil da stehe ich sozusagen in meinem Bild dem Klienten gegenüber mit dem Problem in der Mitte. Mhm. Also das heißt, es ist eine direktiver. Von in der Supervision ist es eher eine.
Ja, du hast halt die Meta hast du eigentlich ganz cool beschrieben.
Genau. Ne? Ja, also genau.
Nicht nur Meta, sondern eben Meta.
Genau.
Und das finde ich genau. Das Besondere auch an deiner Bildbeschreibung. Und so habe ich bisher auch tatsächlich immer Supervision verstanden. Ich merke aber tatsächlich, wenn du es ausführst, dass, glaube ich, aber auch mein Verständnis eines systemischen Coaches oder einer systemischen Coachin sehr nah dem kommt. Also so wie ich zumindest arbeite. Aber das ist natürlich auch jetzt nach so ein paar Jahren Tätigkeit einfach vielleicht auch ein Stil, der dann damit einhergeht und dem man sich auch wohlfühlt. Weil ich glaube, dass die Metaebene vielen Menschen sehr viel zusätzliches Wissen bringt, sodass sie dann auch eigenständig Lösungen entwickeln können. Und Coaching und Beratung abzugrenzen. Ne? Wir haben es ja in den vorherigen Folgen auch immer mal wieder versucht, das halt so zu beschreiben. Und ich glaube, es gibt einfach keine eindeutige Übersetzung dieser Begriffe.
Ja.
So zumindest ne, Stand jetzt, ist hier sämtliche Definitionen von Berufsverbänden anschauen. Und ich glaube, es hilft immer, wenn man ahnt, dass man zum Beispiel bei dir richtig ist, weil ne, du hast ein paar Stichworte genannt, wann man dich vielleicht auch anspricht oder wo du wirksam werden möchtest. Dann könntest du es ja immer noch ausführen, wie du es verstehst. Und dann kann jemand für sich entscheiden, ob es immer noch stimmig ist oder eben nicht.
So. Ja. Ich glaube, ich muss ganz kurz nochmal dazu was sagen. In der Supervision ist es so, dass der Blick auf, also der Hauptfokus liegt auf den professionell agierenden Menschen und nicht auf den Problemen. Na, und das ist, glaube ich, der Unterschied. Okay. Beim Coaching liegt der Blick, der gemeinsame Blick auf den Problem, auf dem beschriebenen Problem. Und bei der Supervision liegt es auf den professionell Handelnden und deren, also was passiert da bei denen? Ne? Also warum haben die solche Resonanzen? Warum handeln sie, wie sie handeln? Und das ist beim Coaching in meinem Verständnis anders.
Das erklärt es vielleicht auch noch, also ne, so wie du halt uns beschrieben hast, mit wem du arbeitest oder wie du vielleicht auch die Arbeit an Fällen halt gestaltest, da ist wahrscheinlich auch nochmal deutlich. Also bist du ja häufig in fachlichen Kontexten da unterwegs. Das ist auch noch meine Folgefrage. Wer kommt eigentlich heute im Allgemeinen so zu dir? Beziehungsweise wahrscheinlich gehst du auch eher irgendwo hin. Aber mit wem arbeitest du? Und wer ist quasi bei dir gut aufgehoben? Bei dir als Person, aber auch bei dir als Supervisorin?
Ja. Also ich zu mir kommen Teams aus im Moment gerade noch aus dem Non-Profit-Bereich, also das heißt Kinder- und Jugendhilfe, ambulant, stationären, teilstationären Bereich, Jugendämter, Psychiatrien, Kliniken, Jugendberufshilfe, Kindertagesstätten, also unterschiedlichste Bereiche, Polizei. Und ich würde mir tatsächlich künftig wünschen, nochmal so verstärkt auch in den Bereich, also ein Angebot zu machen für mittelständische Unternehmen, also Fach- und Führungskräfte mittelständischer Unternehmen. Der Vorteil, den ich mir da, also ne, wo ich denke, das ist ein Vorteil, ist einfach mein ganz frischer Blick auf ein anderes Feld, in dem ich eine andere Feldkompetenz habe als in der Kinder- und Jugendhilfe. Mhm. Genau. Ansonsten kommen zu mir also Teams, aber auch Fach- und Führungskräfte, die sich mit unterschiedlichen Herausforderungen im Bereich Führung oder aber auch beruflicher Entwicklung auseinandersetzen. Und es kommen zu mir Einzelpersonen, Paare, Eltern, die sich entweder in Krisensituationen befinden oder die mit Herausforderungen kämpfen, zu denen sie sich Beratung wünschen. Mhm. Genau. Und im Moment bin ich tatsächlich in Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet unterwegs, aber ich habe ja am Anfang schon gesagt, mein Sehnsuchtsort ist Hamburg und meine Selbstständigkeit, also meine Praxis ist einfach hier gerade so gut aufgestellt, dass ich gerade ein neues Ziel entwickeln. Du hast ja schon wahrgenommen, ich habe immer ein Ziel vor Augen und das neue Ziel ist einfach tatsächlich auch, mich nach Hamburg zu orientieren und da ein zweites Standbein aufzumachen. Und das wird so sozusagen das neue Projekt ab Mitte des Jahres werden, dass ich da einfach auch sichtbar werde und Angebote machen kann. Genau. Und ansonsten Beratung ist online. Von überall aus möglich.
Mhm, ja.
Genau.
Ja. Und mal angenommen, jetzt hört uns vielleicht jemand zu, der noch nie eine Supervision erfahren hat, also vielleicht auch ein Team. Wie stelle ich mir das vor? Also wenn ich jetzt das gehört habe und denke, könnte ganz hilfreich sein, könnte ganz interessant sein, wie läuft eigentlich so ein Prozess dann bei dir ab?
In der Regel gibt es ein Kennenlerngespräch vor Ort oder online, wo es ein Stück weit darum geht, sich kennenzulernen und die Ideen von Supervisionen abzugleichen. Ne? Also das ist ja auch immer, ist auch bei supervisionserfahrenen Teams immer ganz spannend. Was haben wir denn eigentlich für unterschiedliche Bilder von Supervision? Was ist denn Supervision? Ne? Also was ist mein Verständnis, aber was ist auch das Verständnis der einzelnen Mitglieder des Teams? Und was ist so die Zielvorstellung oder was haben Sie sich dabei gedacht, mich als Supervisorin anzufragen? Also was haben Sie sich dabei gedacht, generell Supervision anzufragen? Was verbinden Sie für einen Gedanken damit? Und warum haben Sie mich angefragt? Warum haben Sie systemische Supervision angefragt? Und das ist beim ersten Kennenlernprozess oder Kennenlerngespräch ist das immer so das Thema, ne? Das sich gegenseitig kennenlernen zum Gucken, passt das, ist das, könnte das passen? Und wenn dann eine Zusammenarbeit zusammen zustande kommt, geht es dann im ersten Termin meistens nochmal um das Aushandeln von Rahmenbedingungen, ne? Also wie wollen wir hier zusammenarbeiten? Vertraulichkeitsregeln, ganz wichtig, ne? Also alles, was wir besprechen, bleibt im Raum. Das wird nicht, das wird den Raum nicht verlassen und nach außen kommuniziert. Und dann geht es meistens schon direkt um Themen und um die Auftragsklärung. Also das heißt, wie wollen Sie gerne hier aus dieser Supervision heute rausgehen? Was wollen Sie mitgenommen haben? Mit welchem Gefühl wollen Sie rausgehen? Brauchen Sie zu einem bestimmten Thema einen Erkenntnisgewinn? Wer kann Ihnen dabei helfen und auf welche Weise? Und und dementsprechend schaue ich dann auch, ob ich eine Methodik wähle. Oder welche Methodik ich wähle, denn Fragestellungen sind ja auch Methoden. Mhm. Aber manchmal arbeite ich einfach auch mit Visualisierung und mit Externalisierung und auf unterschiedliche Art und Weise.
Mhm.
Genau, und dann gibt es meistens noch eine Abschlussrunde, um zu schauen, okay, was sind denn so die Themen oder die Aspekte, die jeder Einzelne mitnimmt aus der Supervision? Was könnten nächste Schritte sein, konkrete nächste Schritte? Ja, und das wiederholt sich eigentlich so in den Supervisionen. Am Anfang stelle ich immer noch mal die Frage, was hat sich seit der letzten Supervision verändert? Ne? Was ist aus Ihrem Thema geworden? Was ist aus den Schritten geworden, die Sie gehen wollten? Mhm. Und manchmal ergeben sich dann Erfolge-Themen draus, aber manchmal gibt es auch ganz neue Themen. Mhm. Also das heißt, ich weiß eigentlich immer nie, was mich erwartet. Und das ist auch das Spannende. Es ist herausfordernd, aber auch spannend, in Teams zu gehen und nicht zu wissen, was da heute passiert.
Ich liebe es genau so. Ja, das ist toll, ne? Gibt es auch, Teams oder Momente, wo du sagst, nein, ich glaube, das passt hier gerade nicht? Also ich stelle die Frage gerne, um sich auch vielleicht abzugrenzen. Ja. In welchen Momenten würdest du zu einer Anfrage tatsächlich sagen, nee, ich glaube, da sind sie an anderer Stelle richtiger oder besser aufgehoben?
Ja. Also, was ich nicht mache, ist, also was ich nicht annehme, Anfragen, die ich nicht annehme, sind Anfragen von Teams, die festgefahrene, tiefsitzende Konflikte haben. Dazu bin ich nicht ausgebildet. Oder ich fühle mich dazu nicht ausgebildet und das mache ich nicht. Da kann ich nicht wirksam sein. Mhm. Wo ich auch immer gut überlege, ist, wenn ich von Leitungskräften angefragt werde und ich bekomme von denen, also ich habe da so das Gefühl, dass ich da was retten soll. Mhm. Oder wenn ich das Gefühl habe, dass ich in eine Leitungsrolle kommen könnte. Also das heißt, dass Leitungskräfte eigentlich ihre eigene Leitungsrolle nicht ausreichend ausfüllen, sagen wir es mal so, dann mache ich das in der Regel auch nicht. Das erkennt man aber manchmal auch erst im Prozess. Und dann ist es aber auch wieder ein Aushandlungsprozess mit allen, ne? Und zu gucken, okay, wie gehen wir jetzt damit um, wenn da was deutlich wird. Ja. Aber wenn das von vornherein klar ist, dann lehne ich das auch ab.
Ja, was ja auch eine unendlich wertvolle Rückmeldung sein kann in beiden Fällen. Ja. Als du sagst, also in unserem Gespräch nehme ich wahr, Sie scheinen hier sehr festgefahrene Strukturen und Verhaltensweisen zu haben.
Ja.
Ich sehe das eher als Konflikt an und Sie bräuchten eine Konfliktmoderation. Und bitteschön, ich verweise an folgende Kollegen und Kolleginnen. Ja. Und auch auf der anderen Seite zu sagen, suchen Sie mich gerade als Retterin des Systems auf? Nein, danke, das ist nicht mein Job. Ja. Weil wenn Sie Lust haben, sich darauf einzulassen, zu erfahren, wie Sie sich selber helfen können, ne, dann wäre ich richtig oder so.
Genau, das ist dann auch tatsächlich häufig so mein Vorschlag, dass ich sage, ich kann Ihnen Coaching, Führungskräfte-Coaching anbieten, wenn das für Sie passend ist. Was ich auch nicht mache, ist manchmal habe ich Anfragen für Riesenteams, ne? Also so von 20, 25 Personen, die aber eigentlich gar kein Team sind, sondern eine Gruppe. Und die im Alltag eigentlich kaum Berührungspunkte haben, außer vielleicht Vertretungssituationen. Das macht strukturell keinen Sinn.
Mhm. Ja, kann ich nachziehen.
Ja.
Danke. Wir können so langsam die Zielgerade in die Zielgerade einlaufen, so heißt es, glaube ich, ne? Und zwar interessiert mich, nachdem du uns erzählt hast, wie du so arbeitest noch, wie da dein Blick auf den technologischen Fortschritt ist, weil ich sehe dich gerade permanent vor meinen Augen vor Ort, in Räumen, mit Menschen, redend und vielleicht auch mit sogar analogen Methoden und so weiter. Was meinst du, die Digitalisierung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat und jetzt vielleicht auch nochmal der Schwung, der mit KI dadurch entstanden ist, wie hat das bisher bereits deine Arbeit verändert und wie könnte es zukünftig deine Arbeit noch verändern?
Ja, ich habe da so ein ambivalentes Verhältnis dazu. Vielleicht resultiert es auch aus den Erfahrungen, die wir zwei heute Morgen schon gemacht haben.
In der Stunde, in der wir versucht haben, die Technik unter Kontrolle zu bekommen, mein behind the
scenes. Nein, aber ernsthaft, also Digitalisierung, da kommt mir sofort das so ein Überforderungsgefühl ein Stück weit hoch. Das resultiert auch aus meiner Arbeit in einem Jugendamt vorher, wo wir natürlich durch Corona bedingt auch natürlich von heute auf morgen damit konfrontiert waren, plötzlich unsere Systeme umzustellen und alle völligst überfordert waren damit. Auf der anderen Seite ist es eine Riesenchance. Also ich arbeite ja auch digital. Ich mache auch die Online-Supervision. Da gibt es ja tolle Tools, mit denen man da arbeiten kann. Das ist richtig toll. Es macht ein Stück weit örtlich unabhängig. Und ich glaube, zumindest ist es hier im Rhein-Main-Gebiet so, dass es schon auch einen Mangel an Supervisoren, Supervisorinnen gibt. Und es wäre natürlich eine Chance. Ne? So. Aber ich weiß nicht, ob das schon so in den Köpfen der Menschen ist, dass man auch Nähe und ne, eine gewisse Nähe und einen vertrauensvollen Rahmen auch digital herstellen kann. Also die meisten Teams sind noch, wollen noch, dass ich zu ihnen komme und dass wir das vor Ort machen. Ist natürlich eine andere Atmosphäre, klar, aber digital funktioniert das auch schon sehr gut und ich würde mich freuen, da auch das ein oder andere mehr zu machen. KI, ach, das ist so, ja, also ich nutze KI, um mir Inspiration zu holen, wenn mal eine Kollegin oder ein Kollege für einen fachlichen Austausch nicht zur Verfügung steht, habe ich auch schon das ein oder andere Mal die KI gefragt, was sagst du dazu, was hast du für Ideen, was entstehen da für Hypothesen, wenn ich dir das und das sage? Und da kommen schon manchmal auch erstaunliche Dinge raus. Also es nutze ich schon sehr für Inspirationen, aber auch für Formulierungsvorschläge. Also das ist schon eine Erleichterung. Aber KI macht mir auch Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eine große Befürchtung da, dass gerade in Zeiten knapper Kassen doch auch Organisationen und Firmen eher auf KI zurückgreifen und vielleicht auch so diesen persönlichen Charakter und dieses Thema Emotionalität dann vielleicht nicht so gewichten, wie es eigentlich hilfreich wäre und dass da noch ganz viel passieren wird. Mal schauen. Also das Thema ist für mich so komplex, dass ich da gar keine klare Haltung entwickeln kann. Das fällt mir gerade sehr schwer.
Entwickelt sich ja auch ständig weiter, ne?
Und ich habe manchmal auch das Gefühl, da ein Stück weit auch abgehängt zu werden, ne? Wenn man nicht permanent dran bleibt. Und ich bin halt jetzt im Analogen viel unterwegs und muss mich da wirklich auch manchmal zwingen, mich vor den Computer zu setzen und mal auszuprobieren. Genau.
Ja, das ist ganz spannend. Also als wir mit dem Podcast angefangen haben, war ich selber noch in so einer Atmosphäre von Neugierde und alles ausprobieren. Ich weiß nicht, ob du es mal mitbekommen hattest. Ich habe so eine Mini-App gebaut und da sind unendlich viele Tooltips drin, die ich alle im vorletzten Jahr getestet habe. Und habe dann irgendwann festgestellt, so über die Monate, und das ist so im Verlaufe des letzten Jahres gewesen, dass meine Neugierde zwar immer da ist, aber die, was das Thema KI anbelangt, so ein bisschen nachgelassen hat.
Ja.
Ist einfach in unseren Bereichen für mich nicht wesentlich ist. Und das ist ganz komisch, das so zu sagen, weil ich eigentlich auch Enthusiastin bin, was so Technologie und Fortschritt anbelangt. Aber ich halt festgestellt habe, mir geht es halt um Hartmut Rosa, Grüße gehen raus, Resonanz, also um den Resonanzbegriff miteinander ins Schwingen zu kommen. Und dazu brauche ich keine Technologie so in der Form. Also ich freue mich, dass es Klienten und Klientinnen gibt, mit denen ich halt über eben Zoom und Co. in Verbindung gehe. Ich freue mich auch, dass es unser Netzwerk gibt, dass wir auch digital miteinander gut ins Schwingen kommen können. Das immer wieder. Aber ich schätze den persönlichen Kontakt sehr. Und das finde ich ist eine sehr interessante Entwicklung, dass ich beinahe glaube, dass es noch mal wichtiger denn je wird, diese Art von Beziehungsgestaltung halt zu erleben, die es eben braucht. Also so gerade auch in unseren Tätigkeitsfeldern. Also diese menschliche Begegnung, Hartmut Rosa spricht immer von der Unverfügbarkeit von Resonanz. Es ist nicht planbar, es ist nicht steuerbar. Es sind viele zufällige Momente, die halt dann die Resonanz ermöglichen. Und ich glaube, das gelingt mehr in Präsenz und im Analogen als halt im Digitalen. Also anders und es hat bestimmt auch gewisse Vorzüge. Wissensvermittlung geht, glaube ich, auch prima über das Digitale. Aber diese besondere Atmosphäre, die Menschen vielleicht auch benötigen, um gesehen zu werden, um komplett angenommen zu werden, vielleicht auch die Methodik unseres Arbeitens, die dann nun einfach im Analogen dann doch anders ist als halt im digitalen Raum. Mhm. Alles das lässt mich irgendwie persönlich so immer mehr dazu kommen, zu sagen, ja, es ist schön, dass es das gibt. Ich schätze aber mehr tatsächlich das andere. Ja. Mhm. Auch eine interessante Entwicklung, also so das halt jetzt da zu sagen. Aber erst nach dem Austesten. Also ich musste selber ganz viel austesten, weil ich wissen will, wie funktioniert das. Und trage ich einfach nur eine Skepsis in mir. Die trage ich meistens nämlich erstmal nicht. Ich gehe mal komplett voller Euphorie rein. Und dann kann ich aber danach für mich frei entscheiden. Das hat ja auch von Autonomie, ne? Also so sich autonom verhalten zu können. Mhm. Ja, also ich verstehe das, was du gerade beschrieben hast und die Ambivalenz. Vielleicht aber auch, oder dieses, ich weiß es noch gar nicht so, in welche Richtung das gehen wird. Ich verstehe aber auch die Skepsis, weil es eben alles sehr schnell geht. Und wenn man nicht pur in dieser Bubble da drin ist, dann spricht man manchmal auch übrigens nicht mehr die gleichen Worte. Das merke ich bei den KI-Stammtischen in Hamburg auch häufiger, dass ich dann schon nochmal nachfragen muss und sagen muss, ich verstehe nicht, was ihr meint. Und das ist schon eine sehr interessante Entwicklung.
Mhm. Ja. Deswegen beobachten wir einfach mal, wie es weitergeht. Und genau, wir bleiben neugierig und versuchen offen zu bleiben und vielleicht auch eigene Grenzen zu überwinden an der einen oder anderen Stelle.
Oder auch zu setzen. Und das ist dann das andere.
Oder zu setzen, genau. Ja, richtig.
Sehr schön. Danke dafür. Danke für deine Kommentierung. Ich hätte noch meine Abschlussfrage und zwar. Was würde sich deiner Meinung nach verändern, würden alle systemisch agieren?
Da würde sich so viel verändern. Also in meinem Bereich, in dem ich mich bewege, würde, glaube ich, eine viel, viel höhere Arbeitszufriedenheit Einzug halten. Die Vereinbarkeit von Care-Arbeit und Beruf wäre eine ganz andere. Und ich glaube, man würde in viele lachende und zufriedene Gesichter schauen, was natürlich auch wieder einen gesellschaftlichen Einfluss hätte. Und ich glaube, dass dadurch eine höhere Lebenszufriedenheit erreicht werden könnte bei den Menschen, mit denen ich arbeite. Und vielleicht würde oder mit Sicherheit würden in den extremistischen politischen Bestrebungen würde der Nährboden genommen werden, ein Stück weit.
Mhm.
Ja, jeder Mensch wäre sozusagen da unterwegs, wo er seine Ressourcen hat und wo er seine Motivation und seine Sinnerfüllung sieht. Und
Schön.
Ja.
Danke.
Sehr gerne.
Danke für deine Kommentierung. Wir könnten, glaube ich, noch ein bisschen länger plaudern. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade erst eingestiegen. Also das ist so ein bisschen so meine Perspektive jetzt. Dennoch müssten wir langsam zu Ende kommen, damit unsere Zuhörenden nicht zu viel Inhalt zumuten. Welche Frage hätte ich dir auf jeden Fall noch stellen sollen?
Ja, du siehst mich denken, die Zuhörenden sehen mich nicht denken.
Haben Sie es Atmen gehört? Ich hoffe es.
Es war das nachdenkliche Atmen. Ich glaube, es gäbe noch viel zu erzählen, aber eine konkrete Frage fällt mir jetzt nicht ein.
Mhm. Gibt es etwas, was du unbedingt noch sagen möchtest, was noch nicht gesagt wurde?
Ich habe es nebenbei erwähnt. Ich habe mich selbstständig gemacht und habe einen tollen Prozess irgendwie erleben dürfen und mit ganz viel Wirksamkeit und Zufriedenheit und habe gerade so ein Feuer in mir, eben in Richtung Hamburg zu gehen. Also das heißt, wenn es jemanden gibt, der zuhört und denkt, ach, die, mit der könnten wir mal in Kontakt treten, dann gerne über meine Homepage. Ich mache jetzt gerade ein bisschen Werbung.
Mach das.
Genau. Genau, das sei noch gesagt. Also egal in welchem Format, was ich gerade beschrieben habe, gerne Kontakt aufnehmen. Ich bin häufiger in Hamburg und schaue auch gerne mal vorbei. Genau. Und was ich gerne auch noch sagen würde, Sandra, ich finde es immer wieder bewundernswert, wie du dieses systemische Netzwerk irgendwie aufrechterhältst und was du für tolle Einfälle hast und wie du auch immer wieder den Menschen aktivierst mit ganz viel Herzblut. Das finde ich wirklich toll und das ist für mich selbst auch super bereichernd.
Danke.
Danke dir.
Danke dir. Oh, so schöne warme Worte zum Abschied. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Danke. Danke auch, dass du dich im Podcast quasi einmal geöffnet hast und uns von deiner beruflichen Reise zur Systemikerin berichtet hast. Wir haben von dir nochmal den Blick oder die Perspektive auf, was ist systemische Supervision, mitnehmen dürfen und vielleicht auch ein bisschen von dir gelernt. Und ich glaube, da waren so zwischen den Zeilen auch noch ein paar Gedanken, die wahrscheinlich der ein oder die andere Hörende wahrgenommen hat und möglicherweise hilfreich war. Das ist die Überleitung zu, wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr daraus etwas mitgenommen habt, dann schenkt uns gerne ein Sternchen oder schenkt uns eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Und wir freuen uns auch immer, wenn wir Kommentare oder Rückmeldungen zu den einzelnen Podcast-Folgen bekommen, weil das tatsächlich sehr selten der Fall ist. Und so fühlt es sich manchmal an, als hätten wir in einen luftleeren Raum gesendet. Da wir aber sehen, dass immer mehr Menschen diesen Podcast hören, kann es nicht sein, dass es ein luftleerer Raum ist. Somit, falls ihr etwas in Richtung von Steffi halt senden wollt, die Kontaktdaten und auch Steffis Website findet ihr in den Shownotes. Und sonst meldet euch gerne bei uns beim Netzwerk. hallo@systemischesnetzwerk.de ist unsere E-Mail-Adresse. Alle weiteren Informationen findet ihr ebenfalls auf unserer Website systemischesnetzwerk.de oder ihr findet uns auch auf Social Media. Somit herzlichen Dank an alle fürs Zuhören und dir, liebe Steffi, wünsche ich jetzt einen schönen Tag und bis bald in Hamburg auf einen Kaffee. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.